Hallo und willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Das buddhistische Handgepäck. Heute werden wir uns der sechsten Speiche des achtfachen Pfades widmen. Und zwar geht es heute um das rechte Bemühen, die Ausrichtung des Geistes auf das Heilsame und Positive. Von daher gleich die Frage an dich, liebe Silvia. Was hilft deiner Erfahrung nach dabei, uns den Geist zu konditionieren, würde ich fast sagen, und auf das Heilsame und Positive überhaupt auszurichten?
Ja, das ist die große lebenslange Aufgabe des Übens. Und manchmal übersetze ich dieses rechte Bemühen oder angemessenes Bemühen, Vayama, mit Üben. Also das ist auch der Kern der Übung, der Kern des Weges ist, dass man das heilsame Tun einübt. Und traditionell hat es zwei Richtungen, in die man guckt, wie bei den Silas, bei den ethischen Regeln. Wir bemühen uns, das Unheilsame zu erkennen, zu bemerken und wenn es irgendwie geht, ganz zu vermeiden oder zumindest abzubauen und das Heilsame zu fördern. Und bei den Silas, bei den ethischen Regeln wird oft gesagt, bemühe dich zuerst mal, niemand wirklich bewusst zu verletzen. Und dann mit der Zeit lernst du, wenn du dich selber besser kennst und die anderen besser kennst, ihnen auch Gutes zu tun. Und hier wird es umgekehrt gesagt. Da heißt es, zuerst das Heilsame entwickeln und dann das Unheilsame verringern. Denn die Grundidee ist, wie bei ressourcenorientierten Arbeiten, du brauchst einen großen Vorrat an positiven Erfahrungen und heilsamen, also eine Gewöhnung an heilsames Tun, Gewöhnung an Freundlichkeit, an Höflichkeit, an Fördern von anderen, damit du dann auch Kraft hast, wenn du aufgeregt bist, wütend, zornig, ohnmächtig und dann so einen Impuls hast, ich hau dir jetzt eine rein und sei es nur verbal. Oder man denkt nur, du blöde Kuh, du blöder Hund. Ja? Also man braucht ein großes Reservoir an positiven Gedanken und auch Gefühlen und Erfahrungen, um sozusagen mit der Zeit das Negative zu reduzieren. Wenn man mit einem angespannten Geist versucht, das Negative zu blockieren, zu verhindern, dann wird alles schräg. Ziemlich. Und ich habe mal so eine Faustregel von der Faustregel gehört, um eine unheilsame oder eine schmerzliche Erfahrung zu verarbeiten, braucht man 5 gleich starke positive Erfahrungen. Ob das jetzt wirklich 1:5 ist oder 1:6 oder 1:4, ist mir egal. Aber das habe ich gelesen und dachte, ja, das stimmt mit meiner Lebenserfahrung überein. Ich erinnere manche unfreundlichen Worte, die vor 20 Jahren, 25 Jahren, 30 Jahren gefallen sind, heute noch. Ich weiß noch, wo ich stand und wie das Wetter war. Ja, aber ich erinnere auch natürlich positive Erfahrungen, das auch. Also wir bemühen uns. Manchmal heißt es im Englischen diese kleinen Gesten der Freundlichkeit, random acts of kindness. Also kleine Schritte, freundlich, höflich, eine unterstützende Bemerkung oder manchmal einfach nur bei Edeka ein freundliches Wort an die Verkäuferin, die einem geholfen hat, was zu finden. Ja, also einfach möglichst freundlich, hilfsbereit zu sein und sich das anzugewöhnen. Und natürlich sind wir unterschiedlich in unserer Biografie, unserem Hintergrund. In manchen Familien herrschte eher ein strenger Ton, in manchen ein sehr freundlicher, in manchen war es eher so versteckte Aggressionen und vornherum war man immer freundlich. Also hängt auch vom Lebensalter ab. Aber die Grundempfehlung ist, bemühe dich, freundlich zu denken. Mögest du glücklich sein, mögest du glücklich sein, mögest du glücklich sein. Dann folgen da auch eher freundliche Worte und das zieht dann manchmal auch freundliche Handlungen nach sich. Also klar, Gedanken, Worte und Werke sind im Buddhismus und im Christentum in ihrer Bedeutung erkannt, wie das voneinander abhängt. Und deswegen ist auch eine Grundübung bei diesem angemessenen Bemühen, diese vier unermesslichen Haltungen, die einfach zu üben, mit anderen Menschen, aber auch mit sich. Das wird also nicht als erstes, sondern als zweites. Also man bemüht sich, freundliche Gedanken für Menschen, wo es einem leicht fällt. Dann auch für sich, und wenn das nicht so schnell geht, das habe ich oft gehört, auch in Kursen bei Ayakema, dass die Leute gesagt haben, also mir gegenüber freundliche Gedanken, das geht nicht so gut, das ist doch egoistisch. Und dann hat sie gesagt, gut, dann mach es halt mit den Leuten oder Kindern oder Tieren, wo es dir leicht fällt, dann mit, wenn es geht, mit sich oder ansonsten mit neutralen Menschen. Die Verkäuferin eben bei Edeka, da habe ich jetzt keine enge Beziehung zu, aber ich kenne sie halt, ich weiß, wie sie aussieht, sagen wir mal so. Und dann mit Leuten, die man schwierig findet. Aber erstmal mit denen, die man ein ganz klein bisschen schwierig findet. Und dann immer weiter. Und ich habe in Asien zwischen 77 und 79 sehr viel über Nixon meditiert und meine Wut gegen Nixon und gegen den Schah von Persien und so, also die politischen Feinde damals, aber natürlich auch über, das gebe ich auch zu, über Verwandte und Nachbarn, die ich von früher kannte, die ich doof fand. Ja? Und ich habe gemerkt, es hilft. Und immer wieder, und dann der wunderbare Ratschlag von Ayakema, wenn es dir nicht leicht fällt, freundliche Gedanken zu entwickeln, versuch Mitgefühl mit dem Leid, was diese Person vermutlich erlebt, weil sie so unfreundlich ist oder deswegen ist sie so unfreundlich oder verspannt oder so. Also freundliche Gedanken, freundliche Worte, und das ist ein Weg, der hört nie auf, weil wir alle, also die Biografie hört ja auch nicht auf. Die ist nie gegenstandslos oder unwirksam. Und bestimmte Dinge haben wir gelernt und dann sind wir halt auch noch, haben wir ein bestimmtes Temperament. Die einen neigen etwas mehr zu kurz angebunden sein und sind jetzt nicht so spontan freundlich und nett, sondern eher, oder spüren sich mehr durch Abgrenzung. Das ist ja auch eine Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe. Ich habe Freundinnen, die gerne streiten. Und dann haben wir das mal reflektiert, weil ich das nicht so gerne mache. Und die haben dann gesagt, weißt du, ich spüre mich besser, wenn ich mich reibe an jemand, wenn ich mich abgrenzen kann. Also das war gar nicht bös gemeint mir gegenüber, sondern ich spüre mich besser, wenn ich mich abgrenze. Und das eben auch zu begreifen, dass Menschen unterschiedlich ticken. Und von daher, also freundliche Gedanken, und wenn das nicht geht, ein bisschen Mitgefühl mit ihrem Leiden. Und dann wirklich sich gezielt freuen über kleinste freundliche Handlungen, die sie machen. Und ich habe bei manchen Leuten dann lang überlegt, was machen die denn ein, was mag ich an dieser Person? Da musste ich manchmal sehr nachdenken, dann fiel mir irgendwas ein. Ach, der ist aber wirklich nett zu seinem Hund. Mit dem kann er toll umgehen. Oder, das heißt, ein guter Handwerker. Es war ein bisschen grob und in der Rede, aber ist ein toller Handwerker und sehr zuverlässig oder wie auch immer. Und wenn alle Stricke reißen, Geduld, Gelassenheit, Gleichmut, weil das Leben eben auch schwierige Begegnungen möglich macht, weil alle Leute so verschieden sind, weil sich alles immer wieder ändert und man letztlich weder das Wetter noch die Gesellschaft noch komplexe Zusammenhänge in den Griff kriegt völlig. Also sich immer wieder klar zu machen, Leben ist eben nicht nur ein Sonntagsspaziergang, sondern Leiden kommt vor, weil Menschen verschieden sind, weil so viele Möglichkeiten sind, verletzt zu werden, ja, in der Natur, aber auch durch Menschen, weil wir halt, ja, mit Vielfalt konfrontiert sind und weil sich alles wandelt und es nicht zu kontrollieren ist.
Ja, das, was du sagst, erfordert, wenn ich das so zuhöre, schon von der jeweiligen Person eine hohe Fähigkeit zur Reflexion im täglichen Sein. Und daher meine Frage, wie siehst du denn die Unterstützung, also Werkzeuge dafür, zum einen eine Psychotherapie, wenn der Mensch feststellt, dass er, egal wie, ja immer wieder in dieses negative Denken förmlich überflutet wird, weil einfach die Vergangenheit einen vielleicht noch so im Griff hält. Und als zweites Werkzeug, ja natürlich, dafür bist du ja auch Expertin, die Meditation als Form der Psychohygiene. Wie kannst du diese beiden hier nochmal vielleicht genauer erklären, wie sie da hilfreich sind für eine positive Ausrichtung.
Ja, also die Grundempfehlung sind ja diese 5 ethischen Regeln. Und das ist sozusagen die erste Übung. Die macht man halt im Alltag, man bemüht sich drum. Und das Interessante ist, das habe ich sehr schnell gemerkt und es wurde auch reflektiert, wurde auch gelehrt, wenn man sich an Regeln versucht zu halten, dann bemerkt man erst sein Verhalten. Das hat mich total geöffnet für ethische Regeln. In dem Moment, also ich kann den Tag erinnern, ich habe diese 8 Mahayana-Gelübde für einen Tag genommen und da war eines: nicht lügen. Ich habe den Mund gehalten, weil ich dauernd dachte, ich habe an der Tibetan Library in Dharamsala Vorlesungen gehört und Meditationen mitgemacht und dann sind wir mit Leuten essen gegangen und so. Also gut, an dem Tag nicht, da hat man nur einmal am Tag gegessen. Aber ich habe immer gedacht, wenn ich jetzt was sage, dann lüge ich ein bisschen. Ich beschönige meine Biografie, ich bin netter, als ich eigentlich meine, also es wirklich meine. Ich sage Sachen, die ich nicht wirklich meine und so weiter. Also da habe ich dann gemerkt, dass der Wunsch, der Vorsatz, nicht zu lügen, weckt mich in einer Weise auf für die Art und Weise, wie ich rede. Also in dem Sinne finde ich die Silas, die ethischen Regeln, ein unglaublich gutes Handwerkszeug. Und ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass ich bin ein systematischer Mensch, die Tibeter lehren diese analytischen Meditationen. Dann habe ich mir zum Beispiel die Silas vorgenommen, die nächsten 5 Wochen jeweils eine Sila pro Woche. Dann habe ich eine Woche lang, ich bemühe mich nicht zu töten, im Sommer natürlich, wo 1000 Stechmücken hier rumfliegen, ja, und man das Haus sauber macht. Und ja, dann habe ich angefangen, also damals auch schon, zuerst zu kehren und auch überall mit dem Handfeger die Fenster abzukehren, dass ich ja kein Tier mit dem Wasser beim Putzen töte. So Sachen. Also wirklich mich sehr bemüht. Eine Woche lang habe ich jeden Morgen 10 Minuten mir überlegt, was war denn gestern in Sachen Töten? Ach ja, da war dann doch, und das ist mir dann die Hand ausgerutscht und ich habe dann doch auf die Stechmücke geschlagen oder so. Ja, also einfach, ich bemühe mich. Eine Woche lang nicht töten, nicht stehlen. Und dann immer auch das Positive, sondern großzügig zu sein. Und einfach immer 10 Minuten drüber nachdenken, was war gestern in dieser Angelegenheit los und was kann ich heute besser machen oder was sind heute die Herausforderungen, die kommen. Zum Beispiel, das ist eine Möglichkeit.
Das ist eine analytische
Meditation. Das nennt man analytische Meditation. Da sitzt man nicht still und übt Sammlung, sondern man spielt praktisch, man guckt eine Lebenserfahrung mit Hilfe der Lehren an. Und die Tibeter lieben, das ist auch mit, wird gesagt, ihr Beitrag zum Buddhismus, eine strukturierte Bearbeitung des ganzen Kanons in 13 Themenfeldern, wo sie lauter Vorschläge machen, wie man drüber meditiert. Also finde ich sehr, und das war mein Einstieg. Grüne Tara als Hingabepraxis und Mantrapraxis, Lichtpraxis und eben diese analytischen Meditationen. Stillsitzen fand ich blöd und langweilig. Da habe ich einige Jahre gebraucht, bis ich in Ruhe und mit einigermaßen Wertschätzung eine halbe Stunde still sitzen konnte und den Atem spüren. Das fand ich blöd. Und das war hilfreich und das ist für mich mit die wichtigste Technik, um dieses rechte Bemühen zu lernen. Und dann was Alltagsbezogenes. Ich habe ja, ich bin auf dem Land groß geworden, ich kenne viele Handwerker und wir haben natürlich viele selber gemacht zu Hause im Lokal, also selber gekocht und selber Vorräte, Gemüse eingekocht und Obst und so weiter. Ich habe dann irgendwann eine Reflexion dazu gehört von einem Kurt Bodammer, einem Arzt, der sagt, wenn man Dinge von A bis Z selber macht, das kann Kuchen backen sein, das kann ein Fenster reparieren sein, irgendwas ja von A bis Z macht, entsteht eine Wertschätzung und ein Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeit. Und wenn man nur noch so für einzelne Elemente zuständig ist, wo man gar nicht mehr weiß, wie es zusammengehört oder nur noch Details macht oder nur noch denkt heutzutage, wischen und tippen, ja, mit dem Computer oder mit dem Tablet oder so, dann ist das Gefühl der Selbstwirksamkeit wird immer schwächer. Das heißt, ich brauche auch ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Ich kann was bewirken. Und meine Erfahrung ist, wenn man im Alltag kleinere Abläufe von A bis Z macht, dass insgesamt die Selbstwirksamkeit stärker wird und dann hat man mehr Mut zum Üben. Mehr Zuversicht beim Üben ist meine Erfahrung. Dann die analytische hilft natürlich. Und wenn ich Leute erlebe, ich meine, ich gebe ja seit vielen Jahren Kurse, auch Wochenkurse, Schweigekurse, und da erzählen mir natürlich, es gibt Einzelgespräche, wo die auch bei mir Alltagsprobleme natürlich besprechen dürfen. Das sage ich explizit, nicht nur Übungsanleitungen im Einzelgespräch. Und da sage ich bei manchen, wie ich merke, die sind in einer Krise, die sind in einer schwierigen Verfassung. Sag ich, wirst du therapeutisch begleitet? Ja, ich habe eine Therapeutin. Sag ich, das und das Thema besprich bitte mit deiner Therapeutin. Weil, jetzt mal etwas holzschnittartig gesagt, buddhistische Übungen richten sich an erwachsene Menschen. Und wenn manche sich sehr stark mit ihren inneren Kindern identifizieren, was ja der falsch verstandene Arbeit mit dem inneren Kind ist, ich bin das innere Kind, das ist nicht der Punkt, sondern da, es geht darum, dass man als erwachsene Person lernt, die inneren Kinder zu erkennen und sie zu bemuttern, ja, also, und sie zu begleiten. Also das rate ich auch und ich sage auch sehr klar, du kannst erst buddhistisch üben, wenn du in der Lage bist, dich selber ein Stück weit zu beobachten. Dein Verhalten zu beobachten, deine Gedanken ein bisschen, nicht total, kann ich auch nicht, ja, aber ein bisschen, also nicht nur authentisch mich selber zu erleben, das ist auch wichtig, ich muss mich spüren können. Aber ich muss auch sozusagen in Distanz gehen können und mich beobachten, meine Gedanken, Gefühle, Erfahrungen, ja, und dann mit Hilfe dieser analytischen Meditationen ein paar Situationen angucken, oder mein Tipp war immer, eine Situation am Tag, einmal am Tag 10 Minuten, 15 Minuten analytische Meditation, guck dir was an, und das kann man auch dann mal mit den vier Unermesslichen machen, eine Woche Freundlichkeit üben, eine Woche Mitgefühl üben, eine Woche Freude über eigenes und anderes tun üben, eine Woche Gelassenheit oder wie man halt tickt. Manche mögen lieber jeden Tag eine andere Übung, das muss man einfach gucken. Und ich bin systematisch, ich habe dann mal die 6 Paramitas geübt, also Ethik und Großzügigkeit und Geduld und Ausdauer und Sammlung und Einsicht. Jede einzelne Parameter für eine Woche oder sowas. Und das ist sehr hilfreich, das ist eine Unterstützung dieses rechten Bemühens. Aber es ist der Weg ist nach oben offen. Wir sind nie fertig. Und ich bin sehr froh, dass der Buddhismus so viele Anregungen gibt, wie man sein Leben angucken kann im Spiegel, also im Spiegel der Lehren.
Und dass er ja auch so viele Impulse mit aufnimmt, also seitens der Wissenschaft, aber ja auch seitens gerade der derzeitigen Psychologie. Also wenn ich mir die, Entschuldigung, wenn ich mir angucke, die Neuropsychologie, von dieser Seite wird ja auch die buddhistische Praxis sehr mit flankiert, also wie Leuten wie Rick Hansen, denken wie ein Buddha. Und ja. Das ist ja auch eine Art von psychotherapeutische Begleitung, die ja weniger in die Schattenseiten reinführt, sondern ja dem Menschen auch beisteht dabei, wie man sich auf das Positive ausrichten kann, ohne deswegen das Negative aus dem Blick zu nehmen.
Also für mich gehört es alles dazu, dass man die buddhistischen Lehren bezieht auf die Fragen unserer Zeit, unserer Gesellschaft, also in dem Sinne sie kulturell übersetzt. Und das ist, wenn man, ich habe viel so mir die verschiedenen buddhistischen Richtungen angeguckt, auch Kurse besucht bei unterschiedlichen Lehrerinnen und Lehrern. Und in China wurde das kulturell in die chinesische Kultur übersetzt. Ja, und in Japan, in die japanische und in Thailand, alle haben ihre lokalen Bedingungen mit, also zum Teil einfach integriert, lokale Geister oder was weiß ich, was es gibt, kleine Gottheiten und so. und lokale Bräuche, die halt irgendwie vertretbar waren und passten. Und wir haben natürlich nochmal in der Moderne eine andere Möglichkeit, das alles nochmal zu reflektieren. Wir haben ja verschiedene Facetten und Funktionen innerhalb der Gesellschaft. Also manche machen das ja ökonomisch. Ja, ist das Input-Output, so und so viel Zeit verwende ich und dann kommt das und das raus. Manche reduzieren es auf Technik. Das ist meines Erachtens ein bisschen eine Sackgasse, weil der Buddhismus lehrt nicht Techniken, wo du eine Veränderung erzwingen kannst. Du kannst durch Techniken und Methoden ein für dich günstiges Setting schaffen. Und dann musst du beobachten, was für Folgen das hat. Aber es ist immer etwas Unverfügbares dabei, weil, ich meine, auch die Psychologie versteht nicht, wie Herz und Geist funktionieren. Und die Soziologie versteht es auch nicht. Und der Neuropsychologie versteht es auch nicht. Und Neurophysiologie versteht es auch nicht. Völlig. Also man muss sich hüten, da reduktionistisch ranzugehen. Aber ich finde das Gespräch, also ich schätze auch den Dalai Lama sehr, dass er das immer wieder sucht. Aber der will halt auch den Buddhismus kulturell übersetzen. Und wir haben verschiedene Sprachen. Und ich finde die Sprache der Psychologie hilfreich. Ich finde aber auch die Philosophie hilfreich, wenn man an die Stoiker denkt. Also da hat ja die griechische Tradition und auch Marc Aurel und so die römische, die haben ja da, wir haben ja da viel wunderbare Methoden, viele Methoden. Und man kann das auch so übersetzen, denn ich meine, es geht ja letztlich immer ums Gleiche, um Selbsterkenntnis und um das Auskommen mit anderen. Es ist ja immer, eigentlich sind die gleichen Themen und in unterschiedlichen Zeiten sind halt unterschiedliche Methoden besonders betont worden. Ich freue mich da sehr drüber und lese diese Übersetzungen, diese kulturellen sehr gerne.
Ja.
So, noch ein Wunsch, eine Frage zum Bemühen?
Ich glaube, mein Wunsch wäre, dass wir das mit einer sehr schönen Übung, mit einer sehr schönen Meditation einfach nochmal richtig vertiefen.
Bevor wir das machen,
ausrichten.
Fällt mir noch was ein, also, was mir das Üben so wichtig ist. Es hat ein tibetischer Lama vor ein paar Jahren bei einer Tagung gesagt, er hat gesagt, wir können üben, ja. Und manchmal scheitern wir mit unserem Üben. Aber wenn wir scheitern, wenn wir das Scheitern bemerken, dann wissen wir, dass wir geübt haben. Das fand ich unglaublich produktiv. Das war Mingyo Rinpoche, einer der Söhne von Oyen Tulku. Also, wir üben und wir haben natürlich so einen Perfektionsanspruch. Ich will, dass mir alles gelingt. Ich will es perfekt machen. Und leider gibt es schlechte Übersetzungen, wo dann das klingt, als ob man Gebote hat und man muss das machen und richtig üben. Ja, mei, wir können letztlich nur versuchen zu verstehen, was die Übungen sagen. Und wenn wir eine Lehrerin haben, mit der wir kommunizieren können, dann rausfinden, welche Übung eigentlich wie gemeint ist und wie ich die auf mich zuschneiden kann. Es gibt da keine technische 0815 oder sonst wie strukturierte Methode, die für alle gleich ist, sondern letztlich ist die Übung individuell. Natürlich gibt es allgemeine Übungen, die offensichtlich für viele Leute gut funktioniert haben und weiter funktionieren, aber das finde ich ganz wichtig. Und dann scheitert man natürlich immer wieder, man nimmt sich's vor und dann regt man sich auf und dann vergisst man es wieder. Ich habe mich in den ersten Jahren so oft geärgert, dass ich eine Übung vergessen hatte, die man jetzt anwenden könnte. Ich war einfach noch nicht vertraut genug. Das war noch nicht sozusagen zur zweiten Natur geworden. Und da finde ich die Hinweise aus der Hirnforschung immer günstig, die sagen, Neokortex ist wichtig. Da kann ich Zusammenhänge verstehen, Modelle bilden, ja, kann mich auch in andere hineinversetzen, ja, also Standpunkt wechseln und so. Aber das reicht nicht. Es muss durch Wertschätzung sozusagen ins limbische System rutschen, dass ich diese Übungen gerne mache, solange ja, ich muss die jetzt machen, das ist objektiv richtig und wahrscheinlich hilft das, ist nicht so produktiv. Ja, aber einfach das nur gut finden reicht auch nicht. dann braucht es viel Bemühen, viel Üben, Üben, Wiederholen, 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 Wiederholen derselben Übungen, bis es in Hirnstamm rutscht, sage ich dann manchmal. Bis es einfach, das mache ich halt so. Ja, also man kann es schon noch reflektieren, aber es ist wie, es wird natürlich. Und das ist eigentlich der Punkt beim Üben. Und viele Menschen, ehrlich gesagt, sind zu verwöhnt, um sich zu bemühen. Die wollen, dass es, weil sie ja intellektuell das sofort verstehen, wollen und denken, dass sie es dann begriffen hätten. Aber intellektuelles Begreifen ist einfach nur der erste Schritt. Und bis das in Leib und Seele, bis wir das mit allen Kräften tun können, das weiß man ja vom Klavierspielen, das weiß man von jedem Handwerk, das weiß man vom Kochen, von Englisch sprechen und so weiter, eine Schrift, das Schreiben lernen als Kind, ja, das dauert ja alles eine Weile, bis das in Leib und Seele drin ist. Ja, und das wird oft unterschätzt und dann machen die Leute, ach, ich mache lieber noch eine andere Übung, ach, ich mache lieber noch eine andere Übung. Also diese, sie gehen eher nach Reizen als dieses Wiederholen. Und ich finde es schön mit diesen analytischen Meditationen, da die Erfahrung ja jeden Tag anders ist. Dann ist es eben unterhaltsam. Also gestern habe ich das so gemacht, stimmt. Aber vorgestern habe ich das probiert. Ah ja, jetzt könnte ich ja mal das probieren. Also man macht die gleiche Übung, aber man hat unterschiedliche Erfahrungen, die man reflektiert. Deswegen mag ich das auch gern. Aber auch trotzdem die fünf Silas immer wieder. Und zwar nicht mechanisch, sondern ganzheitlich, sagt man halt heutzutage dazu. Man weiß eigentlich gar nicht genau, was man damit meint. Also es verstehen ist der erste Schritt. Es mögen und schätzen ist der zweite. Und es inkorporieren, verkörpern, das ist eine lebenslange Aufgabe. Aber es lohnt sich.
Und woran könnte ich denn festmachen oder trotzdem erkennen, weil du hast ja hier auch das Handwerk angeführt oder ein Musikstück. Also wenn ich übe und dann eines Tages merke, dass das Musikstück auch tatsächlich gelungen ist oder wenn ich den Stuhl vor mir habe, dann weiß ich, dass mein Handwerk doch auch wohin führte. Ich könnte es auch sein, dass manchmal die Menschen dann auch so ein bisschen aus der Übung bringt, weil sie nicht genau spüren oder nicht genau sehen können, wo es denn hinführt oder wo ist denn jetzt der...
Also ich habe selber mal Klavier gespielt, nur 4 Jahre, aber als ich bestimmte Stücke konnte, ich habe die so gern immer wieder gespielt und ich habe natürlich auch Kontakt mit anderen Leuten, die Musik machen. Du bist nie fertig. Du hast auch das Gefühl, du kannst immer noch mehr lernen. Immer noch mehr lernen. Beim Kochen ist es ja genauso. Jetzt kann ich bestimmte Dinge, die kann ich sozusagen fast im Schlaf. Ja, da muss ich nur sagen, jetzt backe ich Pfannkuchen oder jetzt mache ich so und so eine Suppe. Das geht von alleine. Und ob das schmeckt, ob das gut genug ist, einmal kann ich selber das sagen, was mir schmeckt. Aber ich brauche dazu Leute. Und ich brauche Menschen, die mir zuhören beim Klavierspielen oder vielleicht mitspielen. Also ohne Menschen geht es gar nicht. Das ist dann immer, man sagt Kant, das Geschmacksurteil hängt von einer Gruppe von Menschen ab. Die dann eben sagen, ja, das ist echt ein gutes Bild. Oder das klingt schön. Da kann man natürlich wieder übertreiben und sich an den Obergenies messen. Das ist nicht so hilfreich, aber... Wenn wir hier Gäste einladen und zusammen essen und die sagen, es schmeckt, bin ich zufrieden. Also man braucht Menschen Rückmeldung, immer wieder. Und zwar nicht nur einmal, immer wieder. Und dann wiederholen. Es ist ja auch eine Freude am Tun. Es ist ja nicht nur zielorientiert. Also ich muss jetzt kochen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und hoffentlich kommt was Gescheites raus. Sondern der Prozess, der Vollzug, das ist das auch, was der Kurt Bodamer meint, wenn er sagt, einen Prozess von A bis Z selber machen. Das ist Freude am Tun. Und darum geht es. Und wir sind zum Teil durch die Maschinen und durch die Technik so verwöhnt, dass wir nur noch aufs Ergebnis schielen und gar nicht mehr wissen, wie man was selber macht. Und da geht viel verloren. Also in dem Sinne, tun. Etwas tun und üben kann unglaublich viel Freude machen, weil man was ausprobiert. Das ist Und jetzt machen wir eine Übung dazu. Ja. Und dann machen wir zusammen eine geführte Übung zum Thema angemessenes Bemühen oder Üben. Und wir schauen wieder, dass wir stabil, aufrecht und entspannt sitzen, so gut das geht. Und wenn wir eine Haltung gefunden haben, die für jetzt angemessen ist, dann bewegen wir uns einige Momente nicht und lassen die Gedanken frei schweifen. Und dann können wir einige Momente den natürlichen Atemfluss mit 10-20% der Aufmerksamkeit begleiten, mit oder ohne die Worte Ja, Danke im Rhythmus des Atmens. Und dann schauen wir uns die Art und Weise unseres Übens an. Wenn wir schon regelmäßig etwas üben, was üben wir? Seit wann? Wie oft? Was können wir als Wirkung, Folge, Auswirkung dieser Übung wahrnehmen? Vielleicht haben wir uns angewöhnt, 4-5 Mal die Woche 10-15 Minuten still zu sitzen und den Atem zu spüren oder den Körper zu spüren. Von oben nach unten, das entspannt eher. Von unten nach oben, das weckt eher auf. Manche singen ein Mantra, manche stellen sich bestimmte Bilder vor, was auch immer. Wir schauen, was wir über einen längeren Zeitraum 4-5 Mal die Woche machen können und wollen und auch tatsächlich können. Und welche Folgen das hat, welche Auswirkungen es auf unser Leben hat. Und jetzt möchte ich eine kleine Übung vorschlagen mit den ethischen Empfehlungen. Und wir können, da ja Gespräche miteinander ein Teil des Lebens sind, ein wichtiger Teil, können wir schauen, vielleicht gab es gestern oder die letzten Tage ein längeres Gespräch, vielleicht auch ein kürzeres. Und wir erinnern so viele Einzelheiten, wie wir jetzt brauchen, um dieses Gespräch einigermaßen lebendig zu spüren. Haben wir die Wahrheit gesagt, das, wovon wir wissen, es ist wahr und es ist auch jetzt der rechte Zeitpunkt und es ist hilfreich. Haben wir in dem Sinne, in dem letzten Gespräch, was wir jetzt gerade erinnern, die Wahrheit gesagt? Gab es verletzende Worte oder haben wir uns bemüht, zu inspirieren, zu beruhigen, zu trösten? Gab es Momente, wo wir schlecht über andere geredet haben? Oder haben wir uns bemüht, zu versöhnen, zu verstehen, das Gute in anderen zu sehen? Haben wir einfach drauf losgeredet? Oder haben wir ab und zu innegehalten, zugehört, was die andere Person sagen will? Haben wir vielleicht die andere Person, die möglicherweise sehr viel geredet hat, liebevoll unterbrochen und auch mal etwas gesagt, unsere eigene Scheu, etwas zu sagen, vielleicht überwunden für Momente und auch etwas gesagt. Was ist uns aufgefallen jetzt bei dieser kurzen Reflexion eines Gesprächs von gestern oder vorgestern? Wollen wir in den nächsten Tagen etwas üben, etwas ausprobieren, uns vielleicht anders verhalten an einem oder anderen Punkt? Wir können jetzt überlegen, was würden wir gerne ausprobieren im nächsten Gespräch mit derselben Person oder auch mit einer anderen, wo die Struktur ähnlich ist, die Struktur unserer Gespräche. Was würden wir gerne ausprobieren, üben? Jetzt bringen wir die kleine Übung auf den Punkt mit der Frage, was war mir jetzt wichtig? Was ist mir aufgefallen? Was hat mich berührt? Was hat mich erreicht? Und wir warten freundlich, was da auftaucht. Ein Bild, ein Satz, ein Wort, ein Wunsch. Und lassen das einige Momente auf uns wirken. Und dann widmen wir unsere Erfahrungen, teilen sie mit anderen. Wir formulieren einen Wunsch, wie sich diese Übung auf unser Leben auswirken soll, auf uns und andere. Und tun das in eigenen Worten. Und ein Vorschlag. Möge die Übung dazu beitragen, dass wir uns klar werden über das, was wir üben wollen. Und vielleicht führt die Übung dazu, dass wir uns 4-5 Mal die Woche ein paar Minuten Zeit nehmen und überlegen, was wir üben wollen. Und im Licht dieser Übung schauen wir unsere Erfahrungen an. Mögen wir so das Unheilsame in Gedanken, Worten und Werken bemerken, erkennen, verstehen und das Heilsame einüben. Mit Geduld und Humor und Zuversicht. Zum eigenen Wohl und dem aller. Mögen alle Wesen glücklich sein.